Moin, Oldenburg. Grüße euch. Also, mit der Kinderstunde ist eigentlich schon alles gesagt. Ich kann mich wieder hinsetzen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Da war alles drinne, ne? Aber wir weiten das noch ein bisschen aus. Vielleicht kannst du schon mal genau die erste Folie da drauf werfen. Ich freue mich jedes Mal wieder zu euch zu kommen. Das erinnert mich so ein bisschen an eine Gemeinde aus Ostwestfalen, wie sie mal war, bis in die 90er Jahre. Wir haben leider so einen kleinen Kurswechsel vollzogen. Ihr seid dran geblieben. Oldenburg ist immer eine Top-Adresse hier oben im Norden. Ich komme gerne. Ja, das ist ja so mit der Kerze. Adventszeit hat jetzt gestartet. Treffen sich zwei Adventskerzen auf dem Kranz, ne? Sagt die eine zur anderen, hör mal, meinst du nicht, dass das ein bisschen gefährlich ist, dass wir hier so ganz nah an so einem zugigen Fenster stehen? Sagt die andere, ja, da kannst du von ausgehen. Braucht ein bisschen, ne? Heute haben wir es mit Advent zu tun. Und der Begriff Advent kommt aus dem Lateinischen. Und das werden die meisten von euch schon mal irgendwo gehört haben. Advent heißt Ankunft. Und zwar machen wir uns heute Gedanken über die Ankunft des Lichtes. Bevor ich ins Detail gehe, möchte ich noch kurz mit euch beten. Jesus, ich danke dir, dass du deine Kinder auch heute an diesem Sonntag versammelt hast. Ich danke dir für jeden, der hier gerne hingekommen ist, aber auch für die, die so vielleicht ein bisschen Kämpfe hatten. Soll ich da heute hinfahren oder nicht? Ich habe eigentlich noch Termine. Ich hätte eigentlich noch viel zu machen. Die aber dieser inneren Drucksituation nachgegeben haben und ihre Schritte hier hingelenkt haben. Und du versprichst, wer sich mit deinem Wort beschäftigt, sei es auf diese Art oder auf irgendeine andere Art und Weise, der wird gesegnet, Herr. Und in den Liedern war das ja auch schon gesungen. Das brauche ich gar nicht wiederholen, aber wir bitten dich, dass das, was wir heute schon gemacht haben und was wir noch machen, durch die Lieder, durch die Beiträge, dass das ganz tief in unser Herz kommt. Und dass wir auch spüren, das ist was anderes als die Parolen, die uns sonst so umgeben. Von der Werbung oder aus der Politik oder aus irgendwelchen Vereinen. Herr, du hast Worte des Lebens. Und jeder, der diesen Gottesdienst heute verlässt, soll sagen können, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. In Jesu Namen. Amen. Advent. Advent heißt Ankunft des Lichtes und Jesus ist dieses Licht. Auch wenn es immer mehr Leute gibt, die das stören. Mal so ein paar Beispiele mitgebracht. In Brüssel zum Beispiel hat die islamische Gemeinschaft durchgesetzt, dass an öffentlichen Gebäuden keine Adventsbeleuchtung mehr stattfinden darf. Die Stadtoberhäupter oder die Behörden in der Stadt Brüssel haben sich dran gehalten und haben darauf verzichtet. Man will keine anderen Religionsgruppen diskriminieren oder ärgern oder echauffieren oder was auch immer man da sagen kann. Ganz ähnlich ist es in Krefeld am Niederrhein, in Krefeld. Da hat man einfach die Weihnachtsmärkte befreit von Engelsfiguren und von Krippenfiguren und wirbt damit, unser Weihnachtsmarkt besteht aus ganz vielen Wintermotiven. Also Engel, Krippe, all das. Ja, jetzt kann Krefeld in Ruhe seinen Adventsmarkt oder seinen Weihnachtsmarkt feiern, nachdem es den Advent um seine eigentliche Bedeutung gebracht hat. Ja, weil wenn das nichts mehr zählt, wofür dann noch Advent? Wo führt dann noch das Ganze? Vor einiger Zeit war ich mit meinem Schild, ich habe dann immer in der Adventszeit so ein Schild, da steht drauf, Jesus rettet, will da gleich noch ein Bild von sehen. Ich hatte mein Schild dabei gehabt, bin nach hinten reingefahren, so die südlichste Enklave Niedersachsens von euch aus gesehen, an der Weser. Und da war ich gerade da, wo der Weihnachtsmarkt eröffnet worden ist. Und da ist der Superintendent des Kirchenbezirkes Rinteln, oder wie immer man das nennt, hat eine Ansprache gehabt und er hat es tatsächlich fertig gekriegt, 8 Minuten zu reden, ohne ein einziges Mal irgendwas aus der Bibel oder über Jesus zu sagen. Seid nett zueinander, habt euch alle lieb und jetzt werde ich feierlich diesen Adventsmarkt eröffnen. Dann gab es einen Glockenton von der Stadtkirche und dann hat einer auf so einen Elektroschalter gedrückt und dann gingen die Lichter da an. Ne? Wie kann man 8 Minuten in der Adventszeit einen Weihnachtsmarkt eröffnen, ohne ein einziges Mal über Jesus, über die Bibel zu reden? Anders wäre es viel besser, wenn der König rauskommen würde, wenn derjenige, der das Licht ist, rauskommen würde, obwohl dem Land, obwohl der Stadt, die diesen König bei sich hat. Wie viele können das in Oldenburg noch sagen? Wie viele sind hier, die das noch sagen können? Und damit habe ich es angestoßen. Welche Bedeutung hat für dich der Advent? Welche Bedeutung hat für dich der Advent? Ist dir bewusst, dass mit dem Advent damit die Erwartungshaltung ausgedrückt wird, dass die Christen ihre Erwartungshaltung ausdrücken für den kommenden König? Und für die Christen sind diese vielen Adventslichter, auch wenn andere das längst uminterpretiert haben oder anders bezeichnen, für die Christen sind die Tausenden von Adventslichter so wie eine Landebahn, so wie die Positionslichter für einen kommenden König, auch wenn die Masse überhaupt nicht damit rechnet. So soll das für uns sein. Wir machen eine Bahn, eine Landebahn für den, der versprochen hat, zu kommen. Und in diesem Sinne entzünden wir die Kerzen auf unserem Adventskranz. Was Advent mit Lichtern der Ankunft zu tun hat, ist nicht von ungefähr, denn Jesus hat bereits sein erstes Kommen durch einen hellen Stern angekündigt. Und seitdem ist Advent, seitdem wird Advent mit Licht in Verbindung gebracht. Als Jesus zum ersten Mal kam, gab es einen hellen Stern und mich würde es nicht wundern, wenn es beim zweiten Mal ähnlich ist, aber mehr dazu später. Ein bisschen was Historisches, ein bisschen was Geschichtliches zum Advent. Advent feiert man in der Masse. Einzeln haben es die Mönche und Priester schon länger gemacht, aber in der Masse eigentlich erst so seit 400 Jahren. Und Sonntag für Sonntag seit ungefähr 400 Jahren erhöht sich mit jedem Sonntag die Zahl der Kerzen, bis dann am Heiligen Abend, das ist für uns diesmal gleich auch der vierte Advent, das fällt zusammen, schlecht für die Geschäftswelt, da geht eine Woche flöten, so wie letztes Jahr, ne? Aber Sonntag für Sonntag erhöht sich die Zahl der Kerzen, bis dann am 24.12. der ganze Baum leuchtet, dessen Leuchtkraft die Ankunft Jesu irgendwie symbolisieren kann. Jesus kommt, aber er kam auch schon. Warum kam Jesus? Er kommt, aber er kam auch schon mal, vor fast 2000 Jahren. Du hast wahrscheinlich schon viele Andachten oder Predigten, auch einige schon in dieser Gemeinde gehört, warum Jesus gekommen ist. Man könnte ganz, ganz viel dazu sagen. Man könnte 4, 5 Predigten daraus machen. Ich möchte einen kleinen Aspekt herausgreifen für uns heute Morgen. Wir waren jetzt vor einer Woche war die große Messe in Bad Salzuflen, Motorradmesse, die nächste Messe, auf der ich leider diesmal nicht dabei bin, aber die nächste Messe für die Holy Riders ist dann die Motoshow in Oldenburg in der Halle. Aber vor einer Woche, genau vor einer Woche, war sie in Bad Salzuflen. Und immer wieder kommen Leute an den Stand und man bringt sie in Verbindung mit der Thematik Gott, man bringt sie in der Verbindung mit der Thematik Bibel. Wir Holy Riders, wir sagen ja immer, Jesus ist unser Road Captain und die Bibel ist unser Navi. Kennst du schon, ne? Was ist denn das? Ja, und dann sagt der eine oder andere immer wieder, ja, für mich ist Gott ein höheres Wesen. Ja? Klingt sehr geheimnisvoll. Und das hast du bestimmt vielleicht auch von deinen Arbeitskollegen auch schon gehört. Ja, irgendwas muss da ja sein, von nichts kann nichts kommen, weiß ich auch irgendwo. Gott ist ein höheres Wesen. Aber in dieser Aussage steckt so viel wie, ja, irgendetwas, irgendein Ding, irgendeine Kraft, irgendein kosmisches Prinzip ist da unterwegs. Man könnte es jetzt theologisch genau erklären, müsste man korrekterweise auch machen, aber in solchen Gesprächen bist du meistens nicht so ganz dabei, dann versuchst du das zu vereinfachen. Und ich sage den Leuten immer, ja, im Prinzip hast du ja nicht ganz Unrecht. Ne? Im Alten Testament war Gott auch irgendwie so ungreifbar. Und meine, unbegreiflich ist er sowieso, aber er war so ungreifbar. Im Alten Testament, da stellt er sich so dar wie eine Wolke aus Feuer, die einmal im Jahr, ja, über dem Tempel stand. Und dann den Tempel mit Herrlichkeit erfüllte. Früher war das die Stiftshütte, die war dann auch unterwegs mit den Kindern Israel bei ihrer Wanderung durch die Wüste und irgendwie eine Wolke und unaussprechlich. Und der Name Gottes ist auch irgendwie unaussprechlich. Es gibt da nur diese 4 Buchstaben, JHWH, und bis heute ist unklar, wie man das ausspricht. Mose wird es gehört haben, wie man es ausgesprochen hat. Aber als er dann runterkam und den Israeliten das offenbart hat, übersetzt heißt das einfach nur, ich bin der ich bin, auch irgendwie ein bisschen undefinierbar. Die Juden haben nicht gewagt, das auszusprechen. Aus Ehrfurcht vor dem Namen Gottes wurde der nicht ausgesprochen. Und wir haben deswegen nur eine Vermutung, Jehova, Yahweh, was auch immer. Bei meinem letzten Schildgang in meiner Nachbarstadt hat mich jemand aufgeklärt, du musst ihn Jehua nennen, ne? Der hätte das irgendwie rausgefunden und meinte, das rausgefunden zu haben. Aber alles zusammengemodelt bleibt doch so. Es ist irgendwie undefinierbar, unklar. Gut, die Theologen wissen es vielleicht, aber so Otto Normalverbraucher von der Straße weiß das immer noch nicht so richtig. Und Gott hat gesagt, okay, jetzt, das hat er kurz vor Bethlehem gesagt, kurz bevor das passiert ist in Bethlehem, was wir dann in 3 Wochen feiern werden oder in 2 Wochen feiern werden. So ist es richtig. Ich durchbreche diese Distanz. Ich, der undefinierbare Gott, werde jetzt ganz eindeutig und ganz klar und unter dem Namen von Jesus Christus betrat er die Bühne der Weltgeschichte. Er kam runter auf unser Level, damit er persönlich wird. Und dann sage ich den Leuten immer, ah, Gott ist ein höheres Wesen, das ist aber sehr unpersönlich, ne? Mit irgendwas, mit irgendeiner kosmischen Kraft, das kannst du nicht handeln und die Beziehung von dieser kosmischen Kraft zu dir ist nicht handelbar. Mach es doch einfach. Gott ist in Jesus persönlich geworden. Gott kam Person und absichtlich falsch schreiben mit einem H dazwischen, ja? Gott kam Person zu dir, damit jeder eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen kann. So war es damals, aber er kommt zurück. Und wir warten auf das Licht, was kommt. Wir schauen nicht nur zurück, wir schauen nicht nur in die Vergangenheit, wir schauen nicht nur auf das Kind in der Krippe, das ist ja scheinbar so harmlos und so niedlich, wir schauen nach vorn. Und ich bin heute hingekommen und deine Adventszeit, die Adventszeit 2023, neu zu beleben, in dir eine Erwartungshaltung zu entfachen, mit der du auf sein Kommen wartest. Ich werde es nie vergessen, bei meinem alten Seelsorger, wo ich früher in den 80er Jahren war, der bekam regelmäßig Besuch von einer Schwester aus Sachsen. Ne? Damals war die Grenze noch nicht auf und die kannten sich aber, die kamen aus der landeskirchlichen Gemeinschaft und hatten diese Kontakte. Und als Rentner durften ja auch die Bürger der DDR rüber in den Westen fahren. Und wenn die in die Gebetszeit gingen, dann bei ihm traf man sich dann, hat man sich unterhalten, dann gab es einen Text aus der Bibel, dann haben sie gebetet und dann hat sie in ihrem sächsischen Dialekt, und das ist einem durchgegangen, immer gebetet, Herr, stündlich und minütlich erwarten wir deine Wiederkunft. Und man saß da, wow. Ich verstehe zwar den Dialekt nicht, aber die Schwester hat was begriffen. So soll es sein. Die Adventszeit ist auf der einen Seite ein Blick zurück, auf der anderen Seite auch ein Blick nach vorne. Aber was macht die Welt? Die Welt macht Weihnachtsmärkte. Die Welt macht Weihnachtsmärkte mit Wintermotiven, ne, in Krefeld. Und die Weihnachtsmärkte haben es tatsächlich geschafft, dass sie den kommenden König eine Adventsshow liefert, ohne Inhalt. Ja, ohne Inhalt. Wo findest du auf den Weihnachtsmärkten noch irgendetwas, was mit Jesus zu tun hat? Ja? Die Adventsmärkte liefert dem Herrn oder präsentiert dem Herrn Blockflöten, aber der Inhalt ist flöten gegangen. Oder die Adventsmärkte liefern dem Herrn Weihnachtsbräuche, aber die Welt scheint Jesus nicht zu brauchen. Oder wo siehst du auf dem Weihnachtsmarkt noch irgendetwas, was dich an Jesus erinnert? Die sind wie eine Badewanne ohne Wasser. Ja? Das ist eine Geburtstagsfeier, die 4 Wochen dauert, ohne Geburtstagskind. Ja? Stell dir das mal vor. Ne? Hast du das schon mal so gesagt? Du gehst auf den Weihnachtsmarkt, ne, und feierst. Ja? Und die Welt feiert mit. Und die Welt feiert 4 Wochen lang Geburtstag, ohne irgendwas mit dem Geburtstagskind zu tun haben. Was ist das für ein Trauerspiel? Alle feiern Advent, aber nur ein äußerst geringer Prozentsatz stellt sich auf seine baldige Ankunft ein. Oder ist das bei dir auch schon mal so gewesen? Ey, bist du schon mal auf dem Geburtstag gewesen? Und dann bist du zurückgekommen, dann hat man dich gefragt, ja, wie war denn der Geburtstag? Ja, klasse, ey, da gab's Geschenke, da war eine gute Stimmung, lecker Essen, Party. Und hast du auch dem Geburtstagskind gratuliert? Nö, das Geburtstagskind interessiert mich nicht. Ja, wieso feierst du dann diesen Geburtstag? Wieso feiert die Welt Advent, wenn sie mit dem Geburtstagskind, dessen Geburtstag wir 4 Wochen lang feiern, dieses Jahr sind es 3, nichts zu tun haben will? Der Vater der Kinder Gottes, und das sind wir, er wird seinen Sohn zurückschicken. Er kommt zurück zur Erde. Und ich habe mir mal so Gedanken gemacht, was wäre denn, wenn Jesus ausgerechnet am 24.12. so abends gegen 21 Uhr wiederkommen würde? Alle tun so, Weihnachten, Jesus irgendwie doch. Und wenn er dann da wäre, für die meisten wäre es eine große Überraschung. Wenn die Weihnachtsbeleuchtung von dem noch viel größeren Licht überstrahlt würde, was da aus der Ewigkeit zur Erde käme. Jesus selber drückt es so aus. Er sagt, dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden. Und sie werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels in großer Kraft und Herrlichkeit. Das wäre ein heiliger Abend, wenn es so wäre. Und die meisten würden nicht damit rechnen. Das Zeichen des Menschensohns. Was auch immer das ist. Das haben auch die Theologen noch nicht so ganz rausgefunden. Manche meinen, das ist ein Kreuz, ne, was so oben am Himmel steht. Manche sagen, das ist die erneute Ankunft eines Sterns. Es ist unklar. Aber es werden alle sehen. Und alle werden es wissen. Jetzt kommt er, der Verheißene. Aber die Welt rechnet nicht damit. Und die Gegenseite manipuliert auch diese Erwartungshaltung. Und das, was mit Weihnachten zu tun habe, jetzt müssen wir mal uns irgendwas einfallen lassen, ist die Strategie der Gegenseite, dass die Leute an Weihnachten an alles Mögliche denken, nur nicht an Jesus. Schon gar nicht an den, der da kommt. Und ist dir schon mal aufgefallen, wie sehr die Gegenseite das ganze Weihnachtsgeschehen, eigentlich die ganze Weihnachtszeit so in die Welt der Märchen packt? Hast du mal gemerkt? Ne, wie die Märchen boomen, auf einmal boomen im Dezember die Märchen. Nicht, dass ich grundsätzlich so, wer Märchen darfst du nicht lesen, so, da bin ich ja gar nicht dabei, ne? Zu denen gehöre ich gar nicht. Aber es ist schon auffällig. Und kommen immer wieder in Dauerschleife die drei Haselnüsse da mit der Aschenputtel, ne? Nicht, dass ich das nicht mag. Dann kommt der Sterntaler oder die Sterntaler-Geschichte, dann kommt Hans im Glück und dann kommt noch irgend so ein Grinch vorbei, ne? Tolle, nette, niedliche, weihnachtliche Sachen, die aber nichts mit dem Eigentlichen zu tun haben. Und interessant ist, dass dieser Märchenbooster, ich sag's mal so, dass dieser Märchenbooster gerade zur Adventszeit so aufplappt. Und das macht etwas mit den Köpfen der Konsumenten. Gerade Weihnachten. Seit den 60er Jahren in meiner kleinen Stadt, wo ich herkomme, Schöttmann, Ortsteil von Bad Salzuflen, werden immer zur Weihnachtszeit, ja, Schneewittchen und die sieben Zwerge rausgeholt. Die rennen dann, ich weiß nicht, in Dauerschleife um den Baum rum. Ne, die sind festgeschraubt, da ist ein Kabelbinder drum, die können sich nicht bewegen, ne? War komisch. Die ganze Zeit hast du nichts mit Schneewittchen am Hut. Kommt die Weihnachtszeit, ist Schneewittchen raus und die Zwerge dackeln hinterher, ne? Und ich denke so, ist das nur so zufällig so? Wahrscheinlich für die Stadtoberen, ja, ist eine schöne Tradition, machen wir seit den 60er Jahren so. Aber ich glaube, die Gegenseite verfolgt damit einen ganz speziellen Plan. Und wenn man mal so schaut, ich habe mal einmal aus, das ist ein paar Jahre her, aber es hat sich heute nicht geändert, wenn man da mal ins TV guckt, was läuft denn so in der Weihnachtszeit in Dauerschleife? Ein bisschen was habe ich ja schon genannt, das letzte Einhorn, ne? Lief letztens auch, ich habe es nicht geguckt. Es läuft aber komischerweise nur zur Weihnachtszeit. Oder nahezu nur zur Weihnachtszeit. Oder der Grinch, ne? Und dann die Muppets Weihnachtsgeschichte, gibt's viel zu lachen, ne? Ganz lustig. Läuft dann die Weihnachtsgeschichte und dann die größte Geschichte aller Zeit, tatsächlich noch einen Bibelfilm gefunden. Aber in der Regel Märchenbooster in der Adventszeit. Und jetzt denkt man mit. Wie beginnt nahezu jedes Märchen? Wer weiß das? Wie beginnt nahezu jedes Märchen der Brüder Grimm zumindest? Wie wisst ihr das? Es war einmal, ne? Es war einmal. Und wie beginnt die klassische Weihnachtsgeschichte? Es begab sich aber zu der Zeit. Ach, auch Märchen. Seht ihr, was passiert? Ne? Die Leute hören das und nur noch Märchen und dann es begab sich aber zu der Zeit. Ach, ist das also auch ein Märchen? Und siehe, eine Jungfrau wird schwanger, dann wird es noch unmöglicher. Und ist es eigentlich gar nicht möglich, dann ist es eigentlich gar nicht so passiert. Weil unsere Gedanken werden so in diese Richtung programmiert. Es war einmal und der Pfarrer liest dann und es begab sich, aber zu der Zeit ist irgendwie gleich. Also Gebrüder Grimm und Aschenbrödel, ne, und der Grinch, Märchen und die Geschichte in Bethlehem, auch Märchen. Und wir merken es gar nicht. Unmöglich. Und wenn dann noch einer herkommt und sagt, Jesus kommt wieder, dann ist das natürlich auch unmöglich. Aber wisst ihr was? Der Zweifel an himmlischen Möglichkeiten hat Gott noch nie davon abgehalten, Weltgeschichte zu machen. Noch nie. Damals nicht und demnächst auch nicht. Maria, die Jungfrau, wurde tatsächlich schwanger. Und das Thema Schwangerschaft bei der ersten Geburt greift Jesus auch auf bei seiner zweiten Geburt. Sagen wir mal andersrum. Das Thema Schwangerschaft bei seinem ersten Kommen, Maria war schwanger, greift Jesus auch kurz vor seinem zweiten Kommen erneut auf, wenn es darum geht, und er sich anschickt, die Erde erneut zu besuchen. Da spricht er nämlich von den Wehen, die dieser Geburt, die Geburt einer neuen Welt, die dann mit ihm kommt, vorausgehen. Ich finde im zweiten Petrusbrief folgende Aussage, da heißt es, wir warten aber auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, das kommt. Ich mache jetzt die Abfolge nicht so ganz punktuell, wie man das in der Eschatologie machen würde. Muss für den Sonntag heute reichen. Es kommt mit ihm die neue Welt, ganz gewiss und ganz speziell und auf jeden Fall. Eine neue Welt wird geboren und vor einer Geburt, das wissen wir alle, die wir Kinder haben, gehen Wehen los. Und die Geburt der neuen Welt wird auch durch Wehen angekündigt. Ja? Die Wehen der vor der Geburt der neuen Welt. Alle Mamas hier unter uns wissen, was Wehen sind. Die Väter wissen nur, was ein Wehenschreiber ist. Ich glaube, es ist auch gut so. Ne? Heute sehen die digital aus. Ihr seht, ich bin noch aus einer anderen Zeit. Das müsste ich mal erneuern. Also alle Mamas wissen, was Wehen sind. Die Väter wissen, was ein Wehenschreiber ist. Aber ich muss nicht so viel erklären. Es ist ganz einfach. Die Wehen, wenn ein Baby kommt, kommen dann in immer kürzeren Intervallen und sie werden auch von Mal zu Mal heftiger. Genauso beschreibt Jesus auch sein zweites Kommen. Er sagt in Matthäus 24, in den Versen 3 bis 8, als die Jünger genau gefragt haben, du sprichst von der neuen Welt, gib uns mal einen kleinen Tipp, gib uns mal einen Hinweis, wie sich das anbahnt. Und sie fragen das mit der Frage, Matthäus 24, 3, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt, der alten Welt, muss man dabei sagen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Das Erste. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben sein hier und dort. Das aber alles ist der Beginn oder der Anfang der Wehen. Jetzt kann man natürlich das so zusammenfassen und sagen, gab's doch schon immer. Kriege und Erdbeben und all diese Sachen, die Jesus da schildert. Natürlich gab's das schon immer. Und Jesus bestreitet das auch gar nicht. Nur er behauptet hier, dass diese Dinge oder diese Schilderungen in den letzten Tagen rasant zunehmen werden. Und er teilt uns mit, sie werden in immer kürzeren Intervallen auftreten und sich an Heftigkeit geradezu überbieten, eben wie die Wehen. Immer kürzer die Intervalle und immer heftiger die Art und Weise, wie sie kommen. Und ich bin noch nicht ganz durch mit meiner Antwort auf meine selbstgestellte Frage, welche Rolle die Corona-Krise in diesem Prozess gespielt hat. Ja, und dann ging es ja immer wieder los, ist noch gar nicht so lange her, und dann haben die Ärzte, ja, jetzt kommt die Beta-Variante, jetzt kommt die Delta-Variante, und dann kommt der Omikron-Virus. Ne? Jesus kommt, und er ist Gottes Omega. Er steht am Ende. Doch er ist kein Virus, er ist der Kyrios, und das ist der Unterschied. Ja, das ist der Unterschied. Oder welche Rolle spielt jetzt der Gaza-Konflikt? Welche Rolle spielt der Ukraine-Krieg? Ich weiß es nicht, aber Jesus hat davon gesprochen. Am Ende der Zeiten werden die Völker sich gegenseitig angreifen, die Kriege werden zunehmen. Und wenn die Wehen kommen, dann hat man kaum noch Zeit zum Luftholen. Schon kommt der nächste Schlag und der ist dann noch heftiger als der vorher war. Und so wird es weitergehen. Und wenn diese Pandemie eine Wehe war, wer weiß, was da noch kommt. Wir tun jedenfalls gut darauf, wir tun sehr, sehr gut darauf. Wir werden von Jesus als weise bezeichnet, wenn wir einen Blick auf den Wehenschreiber Gottes werfen. Das soll uns deutlich machen, dass unser Bangen, aber erst recht auch unsere Zukunft auf die Hoffnung oder unsere Hoffnung auf die Zukunft berechtigt ist. Greifen wir uns ein paar Sachen kurz raus. Ich reiße es kurz an. Das erste ist Verführung und Verflachung. In Matthäus 24 haben wir das gesehen. Jesus sprach sie zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden kommen in meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, sie werden viele verführen und dann werden viele abfallen und so weiter und so weiter. Und das sehen wir heute in unserer westlichen Welt, wie die Leute verführt werden, nicht mehr an der Bibel zu glauben. Die Bibelkritik Einzug gehalten hat bis in evangelikale Kreise. Das Fundament, das man sich aufgebaut hat, zerstört man gerade selber. Und viele wenden sich von diesem Fundament ab, verlieren Halt, rutschen und fallen. Wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Humanistische Erwägungen in unseren Gemeinden lösen die Weltherrschaft ab. Humanistische Erwägungen lösen die Herrschaft Gottes in unseren Gemeinden ab, lassen Entscheidungen zu, die diesen Verfall beschleunigen. In den großen Kirchen hat es angefangen. Schon in den 60er Jahren hat Gerd Bergmann ein Buch geschrieben, Alarm um die Bibel. Schon in den 60er Jahren. Und was ist heute draus geworden? Viele Gemeinden sind so profillos, so unattraktiv geworden. Die Folge ist, dass immer mehr Kirchen schließen. Man sagt heute vielerorts, die kleine Anzahl der Gottesdienstbesucher rechtfertigt nicht mehr die Wartung des Gebäudes. Allein in Essen stehen über 30 Kirchen komplett leer, sind einfach zu, nichts passiert damit. 30 in der Stadt Essen. Im Rheinland haben in den letzten 5 Jahren 92 Kirchen schließen müssen. Wurden einfach dicht gemacht. Es ist überall das Gleiche. Und manche bleiben einfach zu und aus manchen Kirchen werden dann Wohnhäuser, wie in Lemgo. Man hat ein einfaches Wohnhaus draus gemacht. Oder in einer Kirche hat man eine Sparkasse draus gemacht, wie in Brandenburg. Oder in Bielefeld hat man ein Restaurant gemacht. Das nennt sich Glück und Seligkeit. Da kannst du heute viel Geld ausgeben und kriegst wenig auf dem Teller. Ich war da mal, ne? So die berühmte Erbse auf dem Teller. Ja, ein bisschen mehr ist es schon, ne? Eine weitere Ankunftswehe, die Jesus beschreibt, sind die Naturkatastrophen. Römer 8 teilt uns Folgendes mit. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstigt. Die alte Welt will die neue gebären, sage ich mal so bildlich. Und darum schüttelt sie sich. Und darum kommen in Form Naturkatastrophen die Wehen über unsere alte Erde. Und man sieht das an der Sturmstatistik, wie viele Stürme derzeit auf unserem Planeten wüten, wie der Meeresspiegel angestiegen ist. Die Brandungstätigkeit hat nach einer Recherche der International Strategy for Disaster Reduction massiv zugenommen. Die Erde schüttelt sich gerade. Sie schüttelt sich gerade. Ah, ich weiß, das ist kein so ein besinnliches Thema für einen Adventssonntag. Vielleicht hast du gedacht, jetzt bin ich hier in diesem Gottesdienst und Fischi versorgt mir den zweiten Advent, sorry, für diese Viertelstunde, ne? Also sowas lässt man sich ja höchstens noch von Hollywood bieten, ja? Zum Beispiel Roland Emmerich hat einen Film gedreht, der heißt, ich hab's falsch eingeblendet, 2012, ne? Oder dann gab's auch The Day After Tomorrow. Das lässt man sich vom Kino noch bieten, da geht man auch rein und zahlt Eintritt. Aber wer ein Prediger erzählt das von der Kanzel? Roland Emmerich darf einen Film darüber machen, aber wer ein Prediger macht eine Predigt drüber, dann gibt es anschließend nach dem Gottesdienst ein Gespräch. So heißt das dann. Aber Adventssonntage sind auch dafür da, um die Menschen auch auf sowas vorzubereiten, das sag ich euch. Und Jesus weist uns in diesem Zusammenhang mit den Naturkatastrophen auch auf die Erdbeben hin. Aber seit den 50er Jahren kann man das ganz gut messen. Und seit den 50er Jahren gibt es gute Statistiken dafür. Und es zeigt auf, dass die weltweiten Erdbebenintervalle kürzer und heftiger werden. Natürlich gibt es dazu auch wieder Gegenaussagen, Gegenexpertisen. Außerdem glaube ich nur der Statistik, die ich selbst gefälscht hat, kann man jetzt auch sagen. Aber es ist auffällig. Es ist auffällig, dass die Erdbeben zugenommen haben und die Intervalle kürzer sind und die Heftigkeit ebenfalls. Und Jesus war es schließlich, der gesagt hat, dass die Erdbeben als Wehen anzuschauen sind und wir müssen mehr als nur ein Auge drauf werfen. Vielleicht sind welche unter uns, die sagen, okay, diese ganzen Endzeittheorien, ich bin so müde darüber. Ne? Ich habe so viel darüber gehört. Und gerade wenn du in den 80er Jahren eine Freikirche besucht hast, dann war das quasi am jeden dritten Sonntag Thema, ne? Jesus kommt wieder. Wunderbar. Was kann man Besseres sagen an einem Sonntag als Jesus kommt wieder? Aber dann hat man erklärt, was da alles passiert und dann hat man erzählt, ja, der Warschauer Pakt wird sich zusammentun, dann wird Israel angegriffen und irgendwann hat man gesagt, sorry, jetzt ist gut, jetzt bin ich raus. Ne? Und man entwickelte, mir ging es zumindest so, und vielleicht geht es dir auch so, wenn du in den 80er Jahren schon eine Freikirche besucht hast oder in den frühen 90er Jahren, dass du über Endzeitthematik einfach so, nee, komm, lass mal. Man ist so müde geworden, ne? Weil so vieles hat da nicht gepasst und hat da nicht hingehauen. Aber Jesus sagt, mach die Augen auf. Mach trotzdem die Augen auf und steck den Kopf nicht in den Sand. Im Dezember muss man sagen, nicht in den Schnee. Ne? Er sagt, Leute, ja, es hat verschiedene Interpretationen darüber gegeben, aber er sagt, das Aussehen, der Himmel könnt ihr beurteilen. Warum fangt ihr nicht an, einfach die Zeichen der Zeit zu beurteilen? Und ein paar Fakten habe ich euch jetzt gegeben, aber ich mache da jetzt nicht weiter. Ich will euch nicht den Adventssonntag vermiesen, denn die eigentliche Botschaft der Adventssonntage, die wir hier in Europa feiern, was ist die, die eigentliche Botschaft? Die eigentliche Botschaft heißt, fürchtet euch nicht, denn siehe, das heißt, immer wenn Jesus siehe sagt, ist es sehr, sehr wichtig. Ach, das ist so ein kleines Wörtchen, das heißt übersetzt, schaut genau hin. Schaut genau hin, fürchtet euch nicht, denn schaut genau hin, ich verkündige euch große Freude. Und auf die Wehen zurückzukommen, da heißt es, eine Frau, wenn sie gebiert, hat erst Schmerzen, wenn ihre Stunde gekommen ist. Wenn aber das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt kommt. Und diese Freude, die Jesus ganz ans Ende stellt, hängt mit der letzten Beobachtung zusammen, die das Kommen des Herrn Jesus ankündigt. Denn in seiner Adventsrede bezüglich seines zweiten Kommens sagt Jesus in Matthäus 24, 14, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann, wenn das passiert, dann wird das Ende kommen. Und jeder Prediger, so haben wir es zumindest in Homiletik gelernt, soll sich das Beste immer bis zum Schluss aufwahren. Und jetzt verkündige ich euch große Freude. Denn die Welt, die neue Welt, sammelt bereits ihre Kinder. Jesus zeigt uns das in seiner Endzeitrede. Er zeigt uns, dass Verführung und Verflachung sowie die Ausbreitung des Evangeliums Hand in Hand gehen. Auf der einen Seite ist dies und auf der anderen Seite ist das. Und beides sind Vorboten seiner unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft. Und während die westliche Welt vieles oder während in der westlichen Welt vieles zum Teufel geht, erleben die Länder in den anderen Kontinenten regelrechte Aufbrüche. Man kann fast sagen Massenbekehrung. Schaut euch mal die Weltkarte an und schaut euch mal die Anzahl der Gemeinden in Asien, Südamerika oder Afrika vor 70 Jahren an. Es gibt alte Statistiken aus den 50er Jahren, der Anteil der Wiedergeborenen auf den Kontinenten Afrika, Asien, Südamerika. Und jetzt schaut euch mal um, was jetzt ist. Alleine in, ich habe ein Land rausgesucht, alleine in Nigeria leben mehr wiedergeborene Christen als in ganz Westeuropa zusammen. Innerhalb von 70 Jahren ist der afrikanische Kontinent, mit Ausnahme der Länder, die da oben am Mittelmeer liegen, die Maghreb-Länder, so sagt man das, mit dem Evangelium durchgespült worden. So viele haben Jesus gefunden. Und es erfüllt sich eigentlich das, was im Psalm 68, Vers 32 steht. Das Mohrenland erhebt seine Hände zu mir. Das Land der Afrikaner, der Kontinent Afrika, erhebt seine Hände zu Gott. Gehen wir rüber auf die andere Seite des Atlantiks. In Mittelamerika gibt es Staaten, in denen 30% der gesamten nationalen Bevölkerung behaupten, ihr Leben Jesus gegeben zu haben. 30%! In Deutschland haben wir nicht mal ein Zehntel davon, so gerade. Man spricht von 3,2% Tendenz fallend. In Asien, beziehungsweise in Korea, steht die größte Gemeinde der Welt. Selbst China hat schon eindeutig mehr Wiedergeborene als in ganz Deutschland zusammen. Hat mehr Wiedergeborene als Deutschland Einwohner hat. Manche sprechen von fast 100 Millionen Christen. Und dann kommen wir zu der Verbreitung des Evangeliums. Ich habe das euch jetzt an diesen wunderbaren Entwicklungen, die sich in den letzten 70 Jahren vollzogen haben, nochmal deutlich gemacht. Schauen wir uns mal an die Verbreitung der Bibel. Um 1600 rum, also vor 400 Jahren, war die Bibel in 40 Sprachen übersetzt. Das war schon viel für die damalige Zeit, ohne Internet, ohne Computer. 1600 gab es schon 40 Sprachen. Hätte man mich gefragt, schätze mal, wie viele oder vielleicht 10, 8 oder so, ne? Es waren schon 40. 1640 Sprachen, 1752 Sprachen, um 1875 Sprachen, um 1830 157 Sprachen, um 1900 567 Sprachen. Wir haben knapp 7400 weltweit gesprochene Sprachen. Und von den 7400 Sprachen sind 2500, die als Hauptsprachen angesprochen werden. Und in 2500 Hauptsprachen, in fast allen Hauptsprachen, sind Kernteile der Bibel übersetzt. Diese anderen Nebensprachen sind so Friesisch oder Ammerländisch oder so, ne? Das sind so kleine Sprachen, die mehr so netterweise untereinander ausgetauscht werden. Aber von den 2500 Hauptsprachen sind Kernteile der Bibel komplett übersetzt. Alle aktuell 212 Nationen der Erde sind theoretisch schriftlich erreicht. Dann sagst du aber, stopp, Fischi, stopp. Du sagst, alle 212 Nationen sind theoretisch schriftlich erreicht, aber es gibt so viele, die können nicht lesen und schreiben. Tatsächlich. Es gibt noch 27% Analphabeten auf der Welt, aber heute haben wir Radio. Heute haben wir Satelliten-TV. Manche Missionare waren früher mit einem Kurbelrekorder unterwegs. Das kannst du dir nicht vorstellen, was das ist. Du hast die Kassette reingemacht und hast das Ding selbst mit der Hand gedreht und dann kam der Ton aus den Lautsprechern raus. Heute hast du MP3-Sticks oder irgendetwas, was einfach nur eine Solarzelle braucht und dann kannst du schon loslegen. Von den Handys habe ich noch gar nicht gesprochen. Wir haben eine Handyabdeckung, die liegt schon über 50% weltweit. 4,7 Milliarden Menschen haben heutzutage ein Handy. 4,7 Milliarden. Eine Zunahme seit 2016 nur um 70%. Und da kannst du überall Evangelium finden. Das heißt, 75% der gesamten Menschheit, so sagt es Wycliffe, 75% der gesamten Menschheit hätte Zugang zum Evangelium. Was sagt Jesus in Matthäus 24, 14? Habt ihr gut aufgepasst? Da stand, das Evangelium wird gepredigt werden allen Nationen und dann kommt das Ende. Ende heißt hier jedoch nicht aus und vorbei. Ende heißt großes Finale. Jesus Christus kommt und wir dürfen ihn erwarten. Vielleicht am 24.12. Advent, damit komme ich zum Schluss, heißt Ankunft. Und so wie die Kinder, so wie die kleinen Kinder auf das Christkind warten, so warten die Kinder Gottes auf den Christkönig. Wartest du auch? Wann war das letzte Mal in diesem Jahr in deinem Herzen eine Wiederkunftssehnsucht nach Jesus? Und ich muss sagen, da bin ich leider sehr nüchtern geworden. Das ist zu selten bei mir und ich will das wieder haben. Das war früher so. Vielleicht habe ich euch die Geschichte mal erzählt. Ich weiß nicht, ob ich sie erzählt habe, dann erzähle ich es nochmal. Ich war gerade gläubig. Das war auch so in dieser Jahreszeit. Da bin ich mit dem Auto unterwegs gewesen, mit meinem kleinen roten Polo, ne, 40 PS und dauernd was kaputt. Egal, auf so einer Seitenstraße war ich unterwegs. Ich habe eine ruhige Stelle zum Beten besucht. Auf einmal wurde es über mir taghell. Ich dachte, hey Fischi, warst du beim Tanken zu lange mit der Nase am Tankrüssel gewesen? Was hast du da gesehen? Hast du dir das eingebildet? Kann nicht sein. Ich hab's ausgeblendet erstmal. Kann nicht sein. Aber irgendwas kribbelte da schon, ne? So. Bin ich noch 5 Minuten weitergefahren. Ich war da in so einem kleinen Mittelgebirge unterwegs, auf so einer Nebenstraße. Auf einmal noch heller. Der ganze Himmel hell. Und ich, Jesus kommt aus dem Auto raus, auf die Knie. Jede Sünde, die mir eingefallen hat, gebeichtet. Und auf einmal roch das so nach Phosphor und Magnesium. Dachte ich, nee, was ist denn das jetzt? Und dann hörte ich es nochmal knallen. Ah nein, Fischi, bist du doof, ne? Ja, was war passiert? Die Bundeswehrkaserne hinter dem anderen Gebirgszug von diesem kleinen Mittelgebirge, die hat Nachtsaufklärungsmanöver durchgeführt und die haben Phosphorraketen hochgestellt. Und ich dachte, der Herr kommt wieder. Aber ganz ehrlich, diese Unmittelbarkeit, ne, so damit zu rechnen, jetzt kommt er. Leider ist es ein bisschen flöten gegangen. Eigentlich sollte es doch heißen, und das gebe ich dir noch zum Abschluss mit, wie in diesem kleinen Weihnachtsgedicht, bezogen auf die Möglichkeit, dass Jesus Heiligabend wiederkommt. Advent, Advent, mein Herz, das brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und dann ist Jesus Christus hier, hallo? Das wär's doch, wenn wir das wieder so im Herzen hätten. Lass uns nicht verflachen, sondern lass uns in der Dunkelheit der Verführung und Verflachung die Lichter der Ankunft Jesu entzünden. Die Lichter der Ankunft Jesu neu entfachen. Lass uns selber Adventskerzen sein. Lass uns, wie der Römerbrief es sagt, lass uns vom Geist entzündet sein. Lass uns im Hinblick auf die Wehen, die da kommen werden, nicht in Angst verfallen, sondern darin die freudige Geburt einer neuen Welt erwarten. Freude ist angesagt, denn Jesus sagt in Lukas 21, Vers 28, auch wenn das alles so hart auf hart kommt, ich zitiere es mal so aus dem Augen heraus, ne, den ersten Teil, auch wenn es hart auf hart kommt, erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Denn wenn man durchblickt in die Endzeitrede Jesu, dann merkt man, das ist eine Weihnachtsbeleuchtung, vielleicht habe ich euch die auch schon mal gezeigt, aber jedes Mal bin ich fasziniert davon, das ist eine kleine Kirche im Ortsteil Knetterheide von Bad Salzuflen. Wenn man durchblickt in die Endzeitrede Jesu, dann merkt man, dass Jesus kommt. Die Schritte des Messias sind fast nicht mehr zu überhören. Sie werden lauter, lauter als Jingle Bells und Hohoho. Daher lasst uns in dieser Adventszeit ganz bewusst mit der Ankunft Jesu rechnen und in unserem Herzen sagen, mach hoch die Tür. Die Tor mach weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Eine Frage habe ich noch. Eine Frage habe ich euch, möchte ich euch noch stellen. Du, der du noch keinen Frieden mit Gott hast. Vielleicht kennst du, vielleicht kennst du das hier. Last Christmas. Will ich kurz was zu sagen. Seit 1984 ist dieses Lied auf dem Markt, tauchte dann so 12 Jahre ab und seit 96, durch irgendeinen Radiosender wurde es wieder entdeckt. Hey, das war doch damals cool vor 12 Jahren, dieses Lied von Wham, ne? Lass uns das mal wieder spielen. Und seit 96 klettert es jedes Jahr in die Charts. Jedes Jahr. Manche sagen, es ist das meistgekaufte und meistgehasste Weihnachtslied, was auf dem Markt ist. Seit 96. Und seit 2016 geht es in fast jedem westlichen Land der Welt in die Top 20. Und man hat ausgerechnet, dass der Komponist George Michael, der jetzt schon verstorben ist, an diesem Lied bereits deshalb 270 Millionen Euro verdient hat. Weil er hat es komplett selbst komponiert und musste den Betrag nicht mit seinen Bandmitgliedern teilen. Und er hat wahrscheinlich bis zu seinem Tode gesungen, süßer die Kassen nie klingeln, ne? Als in der Weihnachtszeit. Wenn du heute nur nach Hause kommst nach diesem Gottesdienst und die zweite Kerze an den Adventskranz entzündest, dann lass dich fragen, hat es irgendeine Weihnachtszeit gegeben oder davor oder auch im Sommer, wo du Jesus dein Herz gegeben hast? Als Jesus zum ersten Mal kam, war die Welt nicht vorbereitet. Maria war auf Wohnungssuche, sie war hochschwanger. Ja? Sie war hochschwanger und ist durch Bethlehem gelaufen und überall sind die Türen zugegangen. Und du hast dich vielleicht auch schon drüber aufgeregt, aber wie ist denn mit deinem Herzen? Denn eins sage ich dir, im Dezember 23 ist Jesus erneut auf Wohnungssuche. Jesus ist erneut auf Wohnungssuche und er kommt auch an dir vorbei. Er kommt vielleicht sogar jetzt gerade in diesem Moment, an diesem Sonntag, bei dir vorbei, an deinem Herzen und er klopft. Und er fragt nur, ich habe ein Paket dabei. Vergiss UPS, vergiss Amazon. Ich habe ein Geschenk dabei, das will ich dir geben. Das Geschenk der Gnade. Das Geschenk der Gnade. Und das Geschenk beinhaltet Vergebung, Gnade und eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Eine Freude, die weit über den 26. Dezember hinausgeht. Vielleicht denkst du aber auch, oh, in mein Herz kann er so nicht kommen. Wenn die Leute wüssten, und guckst zu deinem Nachbarn, guck jetzt bitte nicht rechts und links rüber oder nach vorne und nach hinten, wenn die Leute wüssten, was da für Müll noch drin ist. Ich kann doch so Jesus nicht in so ein Herz lassen. Vergesst nicht, wo Jesus geboren wurde. In einem Stall. Da hat keiner vor, oh, Maria wird schwanger, Jesus kommt immer schnell noch aufräumen oder so. Da stand alles rum. Da waren die Ochsen, da waren die Ziegen und alles Mögliche. Und ich sag dir eins, wenn Jesus sich nicht zu schade war, in Bethlehem in einem Stall zur Welt zu kommen, dann ist er sich nicht zu schade, in deinem Herzen Wohnung zu nehmen. Und ich sag dir, er wird es renovieren, er wird es sauber machen, er wird dir ein neues Herz und einen neuen Geist schenken. Und wenn du das noch nicht hattest, mach es in dieser Weihnachtszeit. Mach es nach diesem Gottesdienst. Mach es fest, für immer und ewig. Und wenn du dann nächstes Jahr, Achtung, im Dezember 24 zurückdenkst, ja damals am zweiten Adventssonntagsgottesdienst in der Weihnachtszeit habe ich Jesus mein Herz gegeben, dann kannst du nächstes Jahr singen, Last Christmas, Jesus, I gave you my heart. Gott segne dich. Amen. Ich möchte noch kurz ein Gebet mit euch sprechen und vielleicht kann das Gebet für dich ein Anreiz sein, dir heute einen Gesprächspartner zu suchen und es mit Jesus festzumachen. Wir werden still. Danke, Jesus, dass mich heute nichts davon abhalten konnte, diesen Gottesdienst zu fahren, zu gehen. Danke, dass mich jemand mitgenommen hat. Ich bin jetzt hier und ich höre diese Geschichte von deinem ersten Kommen und von deinem zweiten Kommen. Ich muss sagen, ich verstehe noch nicht so viel darüber, aber irgendwie weiß ich, das ist die Wahrheit. Ich weiß, du wirst wiederkommen. Aber du kamst schon mal. Du kamst das erste Mal in Bethlehem und du kommst wieder zur Welt. Zwischendurch wolltest du auch zu mir kommen. Ich habe das bisher nicht so richtig ernst genommen. Es hat schon Momente gegeben, wo ich das wollte, aber irgendwie habe ich es nicht festgemacht. Irgendwie habe ich dein Klopfen überhört und bin nicht zur Tür gekommen, wie jemand, der dreimal auf die Klingel drückt und ich ignoriere das einfach. Aber heute ist es wieder so. Jesus, ich weiß, erneut stehst du vor meiner Tür und klopfst an. Du willst in mein Herz kommen. Du willst ein Ende machen mit meiner Sündenschuld. Du willst mir vergeben und mich beschenken mit dem Geschenk der Gnade und der Freude, die dann auch zur Freude wird, wenn sie dich erwartet, weil du kommst. Bisher hatte ich nicht den Mut, das festzumachen. Bitte, Jesus, gib mir heute den Mut. Hilf mir, dass ich mich traue, nach dem Gespräch, nach diesem Gottesdienst ein Gespräch zu suchen mit einem Menschen, der dich kennt, um es dann als Kind Gottes zu verlassen. Danke, Herr Jesus, gib mir diesen Mut und danke für die Botschaft, die heute in mein Herz gekommen ist. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.